Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute mal wieder auf einen externen Gast. Und zwar habe ich das Vergnügen, mit Christopher May zu sprechen von Finua. Der ehemalige McKinsey-Berater hatte zusammen mit seinem Kollegen Henrik Gebbing 2018 die Idee gehabt, eben Finua zu gründen. Mit inzwischen, wie ich gelernt habe, nicht 75 Mitarbeitern, sondern 125 sogar, sorgen sie dafür, dass vor allem institutionelle Investoren Zugang zu digitalen Assets erhalten. Sei es bei der Verwahrung oder beim Staking. Was es bedeutet, ein Blockchain-Startup aufzubauen, welche Rolle Wagniskapitalgeber und Token-Sales noch im Kryptosektor spielen und mit welchen Entwicklungen wir in den nächsten Monaten rechnen können, werden wir unter anderem in diesem Podcast besprechen. Und dazu erstmal, hallo Christopher, schön, dass du da bist, herzlich willkommen und dass wir uns vor allem auch mal physisch wiedersehen nach längerer Zeit. Und es soll heute gar nicht so sehr um Finua gehen als Unternehmen, sondern vielmehr um den Kryptomarkt und die Entwicklung, die wir einfach gerade sehen. Aber vielleicht am Anfang, weil es ein bisschen schwierig ist zu verstehen, was ihr eigentlich macht bei Finua. Kannst du es einmal kurz erklären, worum es euch überhaupt braucht?
Sehr gern und Sven, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das erste Mal saßen wir auch 2018 zusammen, damals noch. Genau, was machen wir als Finua und was ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe? Der Markt nennt uns ja Krypto-Custodian. Und ich glaube, damals, als wir angefangen haben mit Finua, war das auch noch ein richtiger Begriff. Ich glaube, was man sieht, ist, dass Krypto-Custodians nicht nur ihre eigene Aufgabe oder ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Verwahrung der digitalen Assets, der Krypto-Assets und damit einhergehend auch der Private Keys wirklich erfüllen, sondern als Krypto-Custodian entwickelt man mehr und mehr Produkte, mehr und mehr Services on top auf die ganze Schlüsselverwahrung, die Verwahrung von den Krypto-Assets. Und das ist auch der Weg, den wir als Finua gegangen sind. Also wir bieten ja Staking an, auch seit Ende 2020. Das heißt im Endeffekt, die Kunden, die bei uns in der Verwahrung sind, können ihre Assets zusammen mit unseren Partnern staken, damit natürlich einen Yield generieren. Und natürlich auf dem Weg, mehr und mehr Produkte anzubieten, sei es Liquidity Provision, also das klassische Buy and Sell von Kryptoassets, aber gucken uns eben auch so Themen an wie Lending, Governance etc. etc. Und wie man uns eigentlich sehen kann, ist im Endeffekt ja der Eintrittsweg, der Access Point, wie es im Englischen so schön heißt, für, wie es du schon gesagt hast, institutionelle Investoren oder Institutionen im Generellen, um eben am Kryptomarkt teilzunehmen, um die Chancen im Kryptomarkt teilzunehmen und generell zu partizipieren.
Okay, das heißt aber auch, so eine Coinbase zum Beispiel, die sich auch auf institutionelle Investoren ausrichtet, wer ist ein potenzieller Konkurrent von euch hier in Deutschland?
Das ist ein potenzieller Konkurrent. Ich glaube, Coinbase ist ja ursprünglich gestartet als reiner Retail-Player, also für Privatleute, sind seit 3-4 Jahren auch mehr und mehr in dem institutionellen Segment unterwegs. Und klar, auf den ersten Blick ist Coinbase einer unserer Wettbewerber. Ich glaube, was du auch siehst, wenn wir da ein bisschen eintauchen wollen, der Krypto-Custody-Markt splittet sich auch so ein Stück weit, wie es auch der traditionelle Finanzmarkt tatsächlich auch getan hat, im Sinne von, was ist tatsächlich eine Geschäftsbank und was ist eine Privatbank, wenn man das die vergleichsweise mal nutzen will. Und das sieht man tatsächlich auch schon im Kryptomarkt. Also du hast natürlich Coinbase, die als der große Spieler aus dem Retail-Bereich gekommen sind und auch im institutionellen Bereich einiges an Geschäft angesammelt haben. Das ist aber tatsächlich, wenn du dir auf die Flagship-Kunden von Coinbase schaust, das sind die Teslas dieser Welt, die MicroStrategies dieser Welt, die, ich glaube, ja, mit Digital Assets, mit Crypto Assets interagieren wollen, aber natürlich ganz andere Anforderungen haben, als das jetzt unsere Target-Kundschaft hat, die, sind es jetzt mal institutionelle Investoren, sehr, sehr professionelle Investoren sind, wo solche Themen wie Staking, wie Governance, aber auch das ganze Thema Interaktion mit Smart Contracts, also wesentlich kryptonativere Kunden, die dann auch wesentlich kryptonativere Anforderungen an ihren Custodien haben.
Jetzt mal auf ganz persönlich dich bezogen, Christopher. Ihr seid super schnell gewachsen. Ich habe gerade erfahren, schon 125 Mitarbeiter. Du hast vorher bei McKinsey gearbeitet. Da verbindet man immer lange Arbeitszeiten mit, die 70-Stunden-Woche und so weiter. Was ist anstrengender, Blockchain-Unternehmen gründen oder McKinsey-Berater sein?
Sehr gute Frage. Ganz klar Blockchain-Unternehmen. Ich glaube, nicht wegen der Arbeitszeiten. Ich glaube, die Arbeitszeiten waren zumindest unter der Woche bei McKinsey wesentlich härter, wesentlich länger. Ich glaube, der große Punkt, ein Startup generell zu bauen, aber dann auch vor allen Dingen im Blockchain-Bereich, du stehst dauerhaft unter Strom. Also bei McKinsey, generell in der Beratung, auch im Investmentbanking, ich glaube, das kann man über einen Kamm scheren, wenn man das so platt sagen will, ist, du arbeitest sehr viele Stunden, aber du arbeitest an Themen, die du machen kannst, ohne das Gehirn extrem zu belasten oder den Körper extrem zu belasten. Also
du machst weniger PowerPoint inzwischen.
Ich mache viel weniger PowerPoint, viel weniger Excel. Und ich meine, als umgangssprachlich gesagt, Beraterarbeit, sagen ja viele, ist teilweise auch Monkey Work. Das stimmt nicht, aber einen Slide zu bauen, hat man nach 9, 12 Monaten raus und kann den Slide auch noch nachts um 12 Uhr bauen. Wenn du jetzt 8, 9 Stunden pro Tag, das ist nicht so viel, 6 Stunden pro Tag in einem Call bist, in einer Videokonferenz, bist du dauerhaft unter Strom. Das heißt im Endeffekt 9, 10 Stunden in einem Startup, dann noch als Gründer, sind wesentlich anstrengender als 14, 16 Stunden in der Beraterarbeit. Die Arbeitszeit ist weniger. Ich glaube, die psychische Belastung ist vor allem in den Anfangsjahren, in den Anfangszeiten wesentlich höher. Ich meine, du hast gesagt, wir waren Ende 2019 5 Leute, Ende 2020 waren wir, glaube ich, 17. Dann waren wir Ende 21, glaube 78, wir sind jetzt bei knapp 125. Das heißt, die Arbeit ändert sich auch komplett und dementsprechend auch dein Stresslevel. Also du machst weniger selbst, aber verantwortest im Endeffekt viel mehr.
Ist es dann auch so, dass man nicht mehr die Sachen macht, die man eigentlich machen wollte? Also bist du dadurch vielleicht auch weniger zufrieden zum Teil auch? Weil du Orga-Themen machen musst, auf die du eigentlich vielleicht gar nicht so viel Lust hast?
Ja, ich glaube, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine persönliche Sache, eine persönliche Entscheidung. Und ich glaube, wenn du dir Henrik und mich anschaust, wir agieren ja beide noch als Co-CEO, was vor 10 Jahren eher ein undenkbares Modell ist. Ich glaube, mittlerweile ist das in sich einer viel, viel schneller wandelnden Umgebung mehr und mehr kommen. Also sieht man mehr und mehr. Und ich glaube, der große Punkt ist, dass es immer wichtig ist, das zu machen, was auf der einen Seite einem Spaß macht, aber wo, ich sag mal, seine Fähigkeiten, seine Skills auch am besten eingesetzt sind für die Firma. Und ich glaube, der Punkt ist, dass man klar am Anfang sagt, okay, wir bauen noch das Produkt, wir kümmern uns um alles, was mit dem Thema Finance zu tun hat, mit dem Thema Operations und so weiter und so fort. Aber je größer das Team natürlich auch wird, je mehr Experten stellst du für die verschiedenen Themen ein. Und unser Mantra, unser Ziel ist eigentlich immer, wir stellen bessere Leute ein auf den jeweiligen Positionen, als wir das tatsächlich sind. Gibt es manchmal Momente, wo man sagt, man macht nur oder man macht zu High-Level-Sachen? Ja, die gibt es. Aber ich glaube, es ist auch eine, ich will nicht sagen Befreiung, sondern es ist auch ein Stück weit Freiheit, dass du auf den verschiedenen Themen Leute hast, die im Detail dran arbeiten und du bist natürlich immer noch bei den großen Entscheidungen involviert. Das heißt, ich glaube, die größere Verantwortung für die Firma, für auch die Belegschaft, ist, glaube ich, was uns extrem viel Spaß macht. Aber wir machen auch noch teilweise wirklich sehr detaillierte Nitty-Gritty-Sachen aus Spaß. Also Beispiel, wir haben ja auch einige Token in unserem eigenen Treasury, die wir von Kunden bekommen. Die trade ich tatsächlich noch persönlich, weil das was ist, was aus meiner Vergangenheit, auch aus meiner privaten Leidenschaft, ich sehr gerne mache. Und wo ich tatsächlich auch noch sage, ohne dass es jetzt irgendwie arrogant wirken sollte, das ist noch was, wo ich mit am besten in der Firma bin. Und das sind dann so Dinge, so Kleinigkeiten, die dir Spaß machen. Aber generell, klar, Arbeitsalltag ändert sich komplett von wirklich Dinge selbst anpacken zu sehr viel Meetings, sehr viel Steuerung. 120, 125 Leuten natürlich auch sehr viel Personalarbeit.
Was motiviert dich denn da? Also ich meine, klar, das eine ist Geld, perspektivisch eine hohe Unternehmensbewertung, dass man dann irgendwann sehr, sehr vermögend ist natürlich, dass es offensichtlich dieser auch Exit-Gedanke fällt, aber es muss ja mehr sein, dass man trotzdem jeden Morgen irgendwie die Kraft dafür aufbringt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Was ist das bei dir?
Also der Geldgedanke, der verfliegt relativ schnell. Der ist natürlich klar immer da in der Anfangszeit, aber umso größer die Company wird, umso unwichtiger wird das tatsächlich. Ich glaube, bei mir sind es zwei große Themen. Das eine ist zu sehen, wie sich die Firma entwickelt und zu sehen wirklich nicht unbedingt, wie viel mehr Umsatz wir machen, wie viel Mitarbeiter wir haben, sondern was ja liefern wir an neuen Produkten, was liefern wir an neuen Services und da dahingehend auch das Kunden- bzw. Marktfeedback. Ich glaube, das Erfreulichste für einen Gründer, egal in welcher Phase, ist, wenn er mit einem happy Kunden spricht. Und ich glaube, das Unerfreulichste ist ganz klar, wenn du Kundenbeschwerden hast. Und ich glaube, das ist so, es gibt ja dieses Sprichwort, der Kunde ist König. Und in dem Sinne ist das schon richtig, weil ich meine, wir sprechen irgendwie über, wir können über Zahlen sprechen, Anzahl Mitarbeiter, Anzahl Umsatz, Gewinn und so weiter und so fort. Das große Thema ist tatsächlich, baust du was, was für den Kunden wertvoll ist? Und baust du auch was, was für das ganze Ökosystem wertvoll ist? Also wir haben ja unsere Mission, unseren Claim auch ein Stück weit gedreht. Am Anfang waren wir noch sehr stark unterwegs mit gewesen im Endeffekt der Custodian, der eure Assets verwahrt, mit dem du unsere oder deine Assets growen kannst, also wachsen lassen kannst, vermehren kannst. Und ich glaube, was wir herausgefunden haben, da wir eben auf der einen Seite viel mit Investoren im Bereich arbeiten, aber auf der anderen Seite auch mit den Teams, die im Endeffekt die Protokolle bauen, die neue Startups bauen, ist unsere Mission tatsächlich mehr und mehr dahin gegangen, dass wir sagen, okay, wir helfen dem Ökosystem, sich zu entwickeln. Also empower the ecosystem to thrive ist unser englischer Claim, unsere englische Mission. Und ich glaube, da zu sehen, welchen Impact du hast, ist das, was dir tatsächlich die Zufriedenheit gibt. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel dazu. Wir sind ja auf dem ein oder anderen Krypto-Protokoll noch der einzige Custodian, der das Protokoll supportet.
Kannst du einen Namen nennen?
Mina zum Beispiel, das ist die Mina-Blockchain. Auch auf der Near-Blockchain sind wir noch der einzige. Und vor allen Dingen ein Beispiel von Mina. Ohne Custodian ist es für einen Großteil der Blockchain-Protokolle schwer bis unmöglich, den Token zu launchen. Und ich glaube, das ist was sich mit jedem, mit dem man spricht, der Custody immer ein Stück weit beliebäugelt hat, dem ist das mittlerweile auch klar, weil es sehr, sehr viele Protokolle gibt, die einfach auf einen Custody-Partner warten. Und es ist gar nicht unbedingt das Thema Schlüsselverwahrung, Asset-Verwahrung, sondern es ist im Endeffekt, Custody ist die zentrale Rolle. Wenn man mit institutionellen Investoren oder mit generell sophisticated Investoren im Ökosystem arbeiten will. Und Mina ist ein gutes Beispiel, weil wenn man sich am Anfang angeschaut hat, wo die Delegation auf die Staking-Validatoren herkam, war das eine signifikant große Anzahl. Ich glaube, es war mal bei 70% ganz am Anfang der Assets, die auf Validatoren waren, die aus der Finoa Custody kamen. Und dann, wenn du es dann weiterspinnen willst, sagst du, okay, stell dir vor, diese 70% gibt's nicht, dann kannst du keine Transaktionen validieren und dann wird die Blockchain nicht funktionieren. Das heißt im Endeffekt, was wir machen, ist, wir helfen diesen Blockchain-Protokollen zu funktionieren und auf der anderen Seite helfen wir den Investoren, den Leuten, die nicht unbedingt nur investieren, aber auch interagieren mit der jeweiligen Blockchain, diese Assets auch zu managen und zu partizipieren.
Bei diesen Investoren, da sind ja jetzt auch vor allem Wagniskapitalgeber hinter, also VCs, wie man so schön sagt. Und da würde mich jetzt interessieren, wie viel Einfluss nehmen die eigentlich auf den Kryptosektor? Also da gibt es ja diesen Vorwurf von Jack Dorsey, dass Web 3.0 gehört eigentlich den ganzen VCs, weil die sich alle früh in den Token einkaufen und eigentlich dann sagen, was so abgeht. Ist das so? Wie ist die Macht?
Unterschiedlich. Also du siehst, glaube ich, verschiedene vielleicht das Finanzierungsmodell das richtige Wort, wenn du dir die erste Generation von Blockchains anschaust, also klar Bitcoin sowieso, aber auch ein Ethereum, das war sehr, sehr stark Community getrieben. Und du hast, glaube ich, in der zweiten, dritten Generation von Blockchains, wenn wir über Polkadot reden, wenn wir über Near reden, etc., hast du schon einen Shift, dass mehr Token prozentual Wagniskapitalgebern gehören, Venture-Capital-Firmen. Du hast aber auch noch Modelle wie Cosmos Was noch nicht so stark ist, mal VC übersät ist, wie das andere Protokolle sind. Das heißt, du hast, glaube ich, verschiedene Approaches. Ich glaube, die Frage, gehört VCs Web3? Ich meine, teilweise ja. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch ein gutes Zeichen für den Markt generell. Und auf der anderen Seite ist es auch ein gutes Zeichen für, also ich meine, jede Innovation wird von VCs finanziert, mehr oder weniger, richtig? Ich glaube, du brauchst das institutionelle Geld. Und ich glaube, es ist besser, wenn dieses institutionelle Geld von VCs kommt, anstatt von, ich jetzt mal, großen institutionellen, traditionellen Investoren oder Corporates. Das heißt, ich glaube, da wird sehr, sehr viel Wind drum gemacht, aber auch das Internet wurde im Endeffekt von VCs finanziert. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen Krypto-VCs und VCs, die, sag mal, aus FOMO in den Markt gehen. Und vor allen Dingen, ich meine, Jack Dorsey hat ja den Streit mit Andreessen Horowitz, oder Streit will ich es nicht nennen. Ich glaube, es gibt wenige VCs, die Krypto so gut verstehen wie A16Z. Und es ist eher ein Krypto-VC und die gehen mit einem ganz anderen Investment-Mindset.
Aber die gehen auch überall rein oder so ein bisschen Gießkannen-Prinzip, denke ich, bei Andreessen Horowitz manchmal, oder?
Genau, also ich meine, die Fondsgröße ist extrem groß und dementsprechend fanden die sehr, sehr viele, Projekte. Aber ich glaube, es geht auch nicht nur um das, was ich am Anfang gesagt habe, es geht nicht nur um das Thema, die stellen Kapital bereit, sondern die sind auch aktiv in der Community. Also es gibt sehr viele der Krypto-VCs, die haben eigene Nodes laufen, um im Endeffekt Validierung von Transaktionen, Dezentralisierung zu promoten. Es gibt sehr, sehr viele VCs, die wirklich aktiv mit den Teams arbeiten und ja, die geben Geld auf der einen Seite, aber bringen auch extrem viel, ich sag mal, Wert. Verglichen mit der traditionellen Welt und den traditionellen VCs, glaube ich, auch wesentlich mehr Wert.
Aber wird das jetzt nicht auch weniger werden, dass die VCs weniger in Krypto investieren? Jetzt mal das Makroumfeld anschauen, Leitzinsen steigen, Risikokapital wird eher weniger. Siehst du die Gefahr, dass es dadurch auch zu Verwerfungen im Kryptosektor kommt?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage. Wenn du dir, wenn du ein bisschen die Historie der letzten Monate anschaust, ich glaube, die VC-Märkte sind ja abgekühlt gegen Ende November letzten Jahres, Anfang Dezember, als auch die Preise der Tech-Stocks in den USA extrem gefallen sind. Und ich glaube, das haben wir auch im Krypto-Ökosystem und auch mit anderen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, extrem stark gemerkt im zweite Hälfte Januar, wo das eigentlich anfing, wo die ersten VCs Termsheets zurückgezogen haben, wo einige Unternehmen Runden nicht geclosed bekommen haben, die sie per Termsheet Ende letzten Jahres noch vereinbart haben. Dann kam natürlich noch die geopolitische Situation Ukraine, Russland dazu. Das heißt, es ist aktuell eine sehr, sehr große Unsicherheit. Du bekommst auch schon sehr viele E-Mails weitergeleitet von VCs, die sagen, hortet euer Cash und so weiter und so fort. Und ich glaube, die ganz, ganz große Frage ist, was macht der Kryptomarkt? Und das ist, glaube ich, die nächsten 12, 18 Monate werden, glaube ich, der große Test für den Kryptomarkt, ob der seine Value Proposition tatsächlich erfüllt. Weil du hast auf der einen Seite, Krypto ist ein Risk-on-Asset in Zeiten, wo Unsicherheit ist. Und ich glaube, das haben wir auch im Februar gesehen. Märkte sind gecrashed, haben sehr, sehr viele Investoren ihr Geld aus den Kryptomärkten abgezogen, weil es eben so ein volatiler Markt ist. Aber auf der anderen Seite hast du auch die Krypto-Community, die nicht unbedingt investiert, um Returns zu generieren, auch, aber um auch diesen Gedanken der Dezentralisierung und der Freiheit tatsächlich weiterzutreiben. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo wir Richtung Inflation, ich glaube, USA ist heute 8,5%, habe ich heute Morgen gelesen, da ist wirklich die Frage, hält der Bitcoin, hält Krypto seinem Narrativ, seiner Value Proposition stand? Ich glaube, ein ganz anderer Punkt noch, vielleicht letzter Satz zu den VCs. Was du siehst, ist, VCs werden wesentlich vorsichtiger. Was du aber auch siehst, ist, dass es wurde sehr viel Geld in VC-Fonds eingesammelt, was im Englischen sagt man so deployed werden muss. Das heißt, die Limited Partners, also die Investoren in einen Venture Capital Fund, werden ihre Funds auch zwingen, das Geld zu investieren. Und gerade in Zeiten von sehr, sehr hoher Inflation gibt es sehr wenige Assets, die attraktiv sind zum Investieren. Das heißt, ich glaube, wir sehen schon 6-7 Monate nochmal mehr Vorsicht. Viele Unternehmen werden erstmal ihre Portfoliounternehmen versuchen zu retten. Weil bevor du in ein externes Unternehmen investierst, schaust du immer erstmal, dass dein Portfolio auf Deutsch gesagt über die Runden kommt. Aber es ist noch sehr, sehr viel Geld draußen und es ist auch sehr wenig attraktives oder sehr wenige attraktive Investments da. Und ich glaube deswegen, ja, Krypto wird auch nochmal ein Stück weit fallen können. Aber es ist tatsächlich die große Frage, wenn das sein Narrativ, seine Value Proposition erfüllt, werden wir vor allen Dingen in Zeiten von hoher Inflation ein spannendes Marktumfeld haben. Es werden andere Investoren sein, es werden nicht die Retail-Investoren sein, aber es werden die Crypto-Believer.
Jetzt sprichst du das Narrativ an, okay, verstehe ich, aber ist es nicht eigentlich auch die Regulierungsunsicherheit, dass die Investoren dadurch zurückgehalten werden, weil gerade sehr viel passiert in den USA, in Europa. Welche Gesetze werden jetzt verabschiedet? Wie wird das den Kryptomarkt beeinflussen, dass man sagt, okay, ich warte jetzt mal ab, bis rechtliche Klarheit ist und dann gehe ich rein. Siehst du das nicht als größte Gefahr?
Ich glaube, das ist eine Gefahr, aber es ist eine regionale Gefahr. Also ich glaube tatsächlich, Smart Capital und wenn wir über amerikanische VCs sprechen, die werden den Horizont erweitern und sagen, okay, wenn die Regulierung in den USA zu stark ist, dann fokussieren wir uns vielleicht mehr auf Südamerika. Du hast in Asien, wenn wir China exkludieren, eine ganz andere Regulierung, als du es in der Europäischen Union hast. Das heißt, ich glaube, Regulierung, und das ist auch das Gefährliche daran, wird, so wie es aktuell noch ist, ein regionales Phänomen. Und natürlich wird das vor allen Dingen in den USA und in den in der Europäischen Union ein Stück weit die Investitionen zurücktreiben. Das Interessante dann ist aber wieder, wenn wir vor allen Dingen über Wagniskapital sprechen, Wagniskapital kommt ja rein, wenn die Unternehmen eher noch in der Early Stage sind, in der früheren Phase. Und da sind meistens Geschäftsmodelle, die noch sehr Regulation Light sind. Und die werden, glaube ich, weiter gefundet. Was du schon siehst, ist, gestern kam die News raus mit Celsius und dass sie im Endeffekt das Verbot bekommen haben, US non-accredited investors nicht mehr bedienen zu dürfen. Das wird natürlich massiv bei großen Unternehmen, die in diese Regulierungs Hürden oder Requirements fallen werden, da wird das eine große Auswirkung spielen. Aber ich glaube vor allen Dingen bei Early-Stage-Unternehmen und vor allen Dingen auch sehr, sehr kryptonativen Businessmodellen, neuen Blockchain-Protokollen, die sind noch nicht so auf dem Radar. Deswegen da sehe ich tatsächlich eigentlich weniger Downturn, dass jetzt die Investitionen in den Markt ganz absacken. Aber letzter Satz dazu vielleicht, traditionelle Investoren schreckt das ab, Krypto-Investoren schreckt das weniger ab, glaube ich. Ja.
Jetzt würde mich interessieren, du hast gerade schon gesprochen, welche Token ihr so verwahrt, Near, Mina waren da im Gespräch. Und wie ist es mit Stablecoins? Kannst du uns da eine Einordnung geben, wie groß ist dieser Markt auch für euch, anteilig vielleicht? Und sind es dann, welche Stablecoins unterstützt ihr?
Ja, vielleicht ganz kurz, welche Stablecoins unterstützen wir? Wir unterstützen für unsere Kunden im Endeffekt sämtliche Stablecoins auf den Layer-1-Protokollen, die wir supporten. Ich glaube, der Großteil unserer Stablecoins liegt auf der Kundenseite in USDC, USDT, also Tether und DAI, also das, was im Endeffekt auf der Ethereum-Blockchain läuft. Ganz, ganz wenig Stablecoins auf anderen Blockchains in unseren Kundenassets. Wie viel macht das insgesamt aus? Ich glaube, so knapp 4-5% der gesamten Assets under Management. Ich glaube, die interessante Frage ist, wer sind die Leute, die Stablecoins bei uns halten und warum halten die diese Stablecoins? Ich glaube, Stablecoins werden wichtiger und wichtiger und du siehst es auch heute wieder mit gestern mit der Finanzierungsrunde von Circle, die ja aktiv auch an USDC beteiligt sind oder das sogar initiiert haben. Stablecoins sind im Endeffekt die Token, die das Ökosystem ein Stück weit powern. Also vor allen Dingen in unserem Kundensegment die mehr kryptonativen Investoren oder die Institutionen, die tatsächlich mit Krypto interagieren. Da hast du sehr viele Institutionen, die nicht immer die Fiat-On- und Off-Ramp-Brücke tatsächlich machen wollen, sondern die wissen, okay, ich brauche oder ich parke kurz mein Geld und reinvestiere das in 2-3 Wochen zurück in ein volatiles Krypto-Asset oder in kein Stablecoin. Das heißt, es gibt sehr viele, die parken ihr Geld mittlerweile in Stablecoins. Es gibt auch die ersten Anzeichen, dass Leute ihr Treasury anstatt in klassischen US-Dollar oder in Euro in Stablecoins halten. Und was wir auch sehen, ist teilweise, dass die Leute, aber noch sehr klein, auch Kryptorechnungen mit Stablecoins bezahlen aus einem Custody-Account bei Finoa.
Um dann Geld zu sparen oder was? Was sind die Motive?
Ich glaube, also was du siehst, ist, die sehr, sehr kryptonativen Unternehmen raisen auch in Stablecoins tatsächlich. Also privates Angel-Investment von mir, die sagen halt, okay, überweis mir lieber USDC anstatt tatsächlich US-Dollar. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die sagen, okay, sie bauen direkt alles in Krypto auf und direkt alles in Stablecoins. Und das ist im Endeffekt für die die Währung. Und wenn die dann eine Rechnung zu einem anderen Unternehmen stellen, dann ist USDC oder ein Stablecoin als klassisches Zahlungsmittel auch anerkannt. Ich meine, wir machen das teilweise auch, dass unsere Kunden in Stablecoins, aber auch in der nativen Währung des Tokens bezahlen, weil diejenigen im Endeffekt sagen, okay, wir leben oder wir investieren in Krypto, wir leben in einer Kryptowelt, einer dezentralisierten Welt, warum soll ich nicht auch mit dem Token bezahlen können? Und wir als Unternehmen, um da unseren Kunden entgegenzukommen, aber weil wir natürlich auch dran glauben, an die ganze These, okay, Krypto, nehmen wir auch Stablecoins, wir nehmen native Tokens. Wir sind natürlich sehr vorsichtig, was wir an Tokens tatsächlich nehmen als Bezahlungsmittel oder als Zahlungsmittel. Aber generell bauen wir da auch ein Crypto-Treasury auf, was, wie wir am Anfang schon kurz gesagt haben, ich dann auch periodisch immer
verfolge. Also sehr vorsichtig sagst du erst, ihr nehmt nicht alle entgegen, weil auch von Stablecoins nicht alle entgegen.
Genau, also ich glaube, es gibt ja die Diskussion über Tether und ich glaube, das ist zum Beispiel was wir sehr, sehr ungerne bis gar nicht tatsächlich nehmen. Also wir sind da eher so, wir sagen, okay, warum sollten wir das Risiko nehmen, Tether zu nehmen, wenn der Kunde uns auch USDC überweisen
kann? Das ist ja super interessant. Mein Tether ist dominant aktuell, es ist der Stablecoin schlechthin und ihr seid jetzt wahrscheinlich die einzigen, die so denken. Ich denke, dass mehrere ähnliche Gedanken haben werden wie ihr. Das heißt, eigentlich ist Tether jetzt schon seinen Zenit, dürfte er überschritten haben, oder? Dass dann mehr doch in USDC vielleicht auch mit einem Backup von den stärkeren großen institutionellen Investoren perspektivisch vielleicht auch Tether ablöst. Könntest du dir das vorstellen, dieses Flippening?
Ja, absolut. Also ich glaube, du siehst das Wachstum von USDC in den letzten 2 Jahren ist enorm. Ich glaube, du siehst die prozentuale Verteilung von Tether an den Stablecoins wird kleiner und kleiner. Und ich glaube, auf der Ethereum-Blockchain hat sich USDC auch durch das Backing von den Institutionen relativ stark als der vertrauenswürdigste Stablecoin tatsächlich etabliert. Ich glaube, was ein bisschen schade ist, ist, dass sich DAI tatsächlich nicht so stark durchsetzt von MakerDAO, wie ursprünglich mal gehofft. Das heißt, die Stablecoins, die du gerade siehst, sind schon sehr, sehr stark auch mit Fiat-Geld am Ende des Tages wieder gebackt. Das ist aber auch super wichtig für das Vertrauen der Institutionen, die im Endeffekt reinkommen. Und sehr viele, von diesen synthetischen Stablecoins sind entweder gefailed. Olympus DAO nicht direkt ein Stablecoin, aber diese ganzen derivativen Modelle sind natürlich wesentlich schwieriger zu verstehen. Da gibt es natürlich auch wesentlich mehr Risiko. Ich glaube, was du siehst auf der Terra-Blockchain mit UST, ist gerade ein sehr, sehr spannendes Experiment. Celo immer noch, dann haben wir auch den deutschen Gründer, den René, auch super spannend, aber gerade den Trust in Stablecoins, und es wurde super viel über Tether gesprochen, du siehst schon, dass Trust vor allen Dingen im Stablecoin extrem wichtig ist. Und da siehst du schon, dass USDC ja, mit Abstand am stärksten wachsen ist. Wird das flippen? Sehr wahrscheinlich ja. Wann? Ich weiß gar nicht, wie viel Unterschied zwischen den beiden noch ist. Aber so viel dürfte es auch gar nicht mehr sein. Ne?
Okay, spannend. Und, bei Token Sales spielen eben auch Stablecoins eine große Rolle. Und da würde mich interessieren, ihr kriegt sowas ja gut mit, diese Stimmung im Token Sale-Bereich. Stehen da größere Token Sales an in nächster Zeit, die wir warten können? Oder ist da gerade eher auch so schon eine Pause eingelegt?
Ich glaube, das ist so eine kleine Pause. Es ist was, was wir vielleicht nächstes Jahr wieder sehen. Und von der Historie vielleicht ganz kurz da mal zurückzuschauen. Wir hatten ja so das Jahr 2020 und früh 2021 sehr viele Token-Launches, Token-Sales. Und ich glaube, das waren alles die Tokens, die damals 2017, auch noch Anfang 2018 gestartet sind, damals das erste Geld aufgenommen haben. Und dann war das immer so ein Entwicklungszyklus von 3-4 Jahren. Und ich glaube, dadurch, dass dann 2018, auch 2019 vom Funding im Kryptomarkt eher klein war, wurden auch sehr wenige Tokenprojekte tatsächlich gefundet und die wären im Endeffekt jetzt im Jahr 2022 auf den Markt gekommen. Also was wir sehen ist, sehr wenige Token-Launches gerade, aber sehr viele Projekte, die neu gestartet werden. Und ich glaube, das ist auch was, was wir ja eigentlich seit zweites Halbjahr 21, vielleicht ein bisschen früher tatsächlich auch schon sehen. Und die Projekte brauchen in der Regel 2-3 Jahre, bis es dann zu einem Token-Launch kommt. Das heißt, vielleicht Ende des Jahres wird es wieder ein bisschen aktiver, aber dann eher fürs Jahr 2023. Und ich glaube, die Zyklen werden auch kleiner von erstes Investment zu einem Token-Sale. Also ich sehe es bei den Projekten, wo wir early on mit zusammenarbeiten, aber auch aus privater Investment-Sicht als Angel-Invest, das dauert so 1,5-2 Jahre, manchmal ein bisschen kürzer, bis tatsächlich der Token gelauncht wird. Aktuell sehen wir eher wenig, was aber auch daran liegt, dass die meisten Layer-1-Token gelauncht sind über die letzten Jahre. Und was wir aktuell eher sehen, ist, dass sehr viele Layer-2-Solutions gestartet werden und aber auch vereinzelt sehr, sehr interessante neue Layer-1-Protokolle, die für sich vor allen Dingen, das sind so die vierte Generation, wieder auf das Thema Privacy konzentrieren. Also gibt es spannende Projekte auch in den USA. Again, ein Andreessen Horowitz Investment heißt Mythen Labs. Der Gründer Evan Cheng ist ein ehemaliger Facebook-Engineer. Ich glaube, die haben 35 Millionen oder so in der Seed-Runde eingenommen. Das heißt, da kommt auch wieder eine neue Generation. Ich glaube, an Token-Launch ist es gerade ein bisschen ruhiger.
Okay, und ein Anwendungsfall sind ja auch Staking-Anwendungen. Und was mich da interessieren würde, wäre, wie schätzt du die Renditen ein aktuell vom Chance-Risikoprofil? Vielleicht auch verglichen mit anderen Assets. Und man könnte jetzt Anleihen zum Beispiel nehmen, die auch einen regelmäßigen Zins haben. Also glaubst du, das Profil ist sehr, sehr attraktiv oder sind die Risiken vielleicht doch unterschätzt bei manchen auch, dass es eben diese 7, 8, 9%, die es da oft gibt, dann doch auch entsprechend hoch.
Ja. Die Rendite war mal hoch, als wir noch Inflation von 1-2% hatten. Mittlerweile glaube ich bei 8%, 8% Rendite, 10% Rendite im Staking ist immer noch sehr, sehr hoch. Ich glaube, vom Chance-Risiko-Verhältnis ist das immer noch eine super, super attraktive Anlage, wenn man es als Anlage tatsächlich sehen will. Ich glaube, der große Punkt, den man sehen muss, sind zwei Sachen beim Thema Staking. Staking ist nicht nur, um, ich sag mal, diese 8% an oder 10% an Return abzugreifen, sondern Staking ist auch in einem klassischen dezentralen Sinne dafür gedacht, neue Blocks zu validieren und die Blockchain gesund zu halten, ne? Also dazu beizutragen, dass die Blockchain gesund bleibt, dass die Blockchain funktioniert und damit natürlich auch der Preis des nativen Token, der inhärente Preis natürlich auch steigt, damit mehr Traction auf dem ganzen Protokoll laufen kann. Von der Return-Seite, ich glaube, das Slashing-Risiko ist natürlich da, das ist aber sehr, sehr gering. Und ich glaube, was auch sehr, sehr spannend ist, du siehst erste Staking-Provider, die an Staking Insurance arbeiten, so Blockdeem zum Beispiel, die das ja auch schon gelauncht haben, ist einer unserer Partner. Wir arbeiten mit Figment zusammen, die auch an dem Thema arbeiten. Das heißt, es wird auch dagegen Versicherungen geben, die das Risikoprofil dann noch attraktiver machen. Werden die Returns nach unten gehen? Ja, ich glaube, das ist relativ klar. Vor allen Dingen, je mehr Assets einer Blockchain gestaked werden, dementsprechend gehen natürlich die Returns auch runter. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, allein bei Ethereum sind weniger als 20% der Ether gestaked. Du hast teilweise auf Blockchains 60-70% gestaked. Wenn irgendwann mal 90-95% gestaked werden würden, dann allein geht schon der Return runter um irgendwie knapp 30-40%. Also das heißt, du wirst schon ein Decrease der Returns sehen. Es ist aber, glaube ich, was super attraktiv ist als Rendite. Und ich sage mal ganz blöd, wenn du es nicht machen würdest als Krypto-Investor, verlierst du diese 10% eigentlich, weil natürlich mehr Token ausgegeben wird und werden und dein Anteil am gesamten Netzwerk kleiner werden würde. Ich meine, da gibt es auch sehr, sehr viele spannende Produkte, also dass du sagst, du hedgst dich im Endeffekt gegen den Preis. Haben wir auch in Deutschland ein gutes Beispiel mit Katharina Gera und Immutable Insight. Ich glaube, Sustain Liquid heißt das. Und da gibt es sehr, sehr spannende Produkte, wo du aber den Kunden, der sich damit noch nicht auskennt, glaube ich, extrem viel Aufklärungsarbeit betreiben musste.
Gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Eine letzte Frage noch, Christopher. Was glaubst du aktuell wird im Kryptosektor am meisten unterschätzt? Welche Entwicklung schaust du besonders hin in diesem Jahr?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, unterschätzt wird die Interoperabilität zwischen den Blockchains. Ich glaube, was wir die letzten 12-16 Monate gesehen haben, eigentlich seit dem DeFi Summer 2020, ist, dass sehr, sehr, sehr viel Traction auf Ethereum war. Das hat natürlich die Chain komplett überlastet. Deswegen DeFi Summer 2020, da wurde das, glaube ich, dem Letzten bewusst. Dann hast du sehr viel gesehen von den sogenannten ETH-Attackern oder ETH-Killern, Solana, Cosmos, Polkadot, Nia und so weiter und so fort, die extrem viel Traction gewonnen haben, die extrem viel auch jetzt zum Beispiel von Nia letzte Woche eine 350-Millionen-Runde announced mit Tiger Global, die extrem viel auch wieder Geld von Investoren geraced haben. Und ich glaube, was aber ein Stück weit im Hintergrund passiert, sind die Bridges zwischen den ganzen Blockchains. Und ich glaube, das ist was benötigt wird, was aber auch ein gefährliches Thema ist. Ich meine, wir haben die Wormhole-Extension, eine Wormhole-Bridge gesehen. Und ich glaube, das ist das nächste große, ich will es nicht Experiment nennen, aber auch ein großer Durchbruch werden kann. Weil was du im Endeffekt siehst, ist, du hast verschiedene Communities auf den verschiedenen Chains. Du hast verschiedene Use Cases auf den verschiedenen Chains. Und wenn du das tatsächlich schaffst, über Bridges zusammenzubringen und du siehst die ersten Themen mit Polygon, die sehr gut sind auf dem Thema Avalanche und so weiter und so fort, ich glaube, das wird dem ganzen Ökosystem nochmal einen extremen Schub geben, wird aber auch dafür sorgen, dass nicht jede von diesen Chains, ich glaube, so attraktiv bleibt für gewisse Leute, weil wenn ich meine, wenn ich auf Ethereum über zum Beispiel die Near-Blockchain meine Transaktionskosten zu 5 Cent und 2 Sekunden Transaktionszeit bekomme, dann wird die ein oder andere Chain unter Umständen nicht mehr so viel User, so viel Traction haben, wie es jetzt hat, wo es eben diese Lösung noch nicht gibt.
Gut, damit sind wir am Ende angelangt. Christopher, vielen Dank für deine vielen Insights, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas mitnehmen. Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast@btc-echo.de. Und abschließend möchte ich auch nochmal auf unser Monatsmagazin aufmerksam machen, das auch exklusive Hintergrundgeschichten aus dem Kryptospace liefert. Und da für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es einen Rabattcode, 25%, nämlich auf die Bestellung. Und dazu einfach Recap eingeben in das entsprechende Rabattfeld und fertig. Das soll es uns aber auch gewesen sein von meiner Seite aus. Und ich wünsche euch da jetzt alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.